Regie, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
We're going to America. Der alpine Skiweltcup übersiedelt in die USA und nach Kanada. Aber bevor er das tut, müssen wir noch auf die Rennen vom vergangenen Wochenende in Levi zurückblicken. Das ist die neue Ausgabe von Après Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch. Mein Name ist Lukas Zara, ich bin stellvertretender Chefredakteur von Spox Österreich und auch heute an meiner Seite Tobias Ruf von Chiemgau24. Hallo Tobias.
Servus and welcome, Lukas.
Tobias, die zwei Rennen, die zwei Slaloms von Levi, könntest du die vielleicht in zwei Sätzen zusammenfassen? Was waren so die wichtigsten Punkte des Wochenendes?
Also zwei Sätze. Michaela Schifrin ist nicht von dieser Welt. Satz 1. Satz 2. Tobias Ruf kann nicht Slalom tippen, weil er auf Alexis Pantyro gesetzt hat und das mal so gar nichts war. Ich hänge noch einen dritten Satz als Frage hinterher. Was war da los bei ihm, wenn er nach eigenen Angaben viel Slalom trainiert hat? Kommen wir gleich zu. Waren jetzt viele Sätze, gell?
Das passt schon. Die Frage werden wir versuchen zu beantworten. Bevor wir allerdings in der Analyse einsteigen, noch zwei kurze Kommentare zur vergangenen Woche oder zur vergangenen Ausgabe, die wir gehabt haben. Und zwar, in der vergangenen Ausgabe habe ich mich zu folgenden Satz hinreißen lassen. Ich schneide ihn mal kurz rein. Katharina Liensberger, sie wollte eigentlich Material wechseln, wollte aber zu einer Skifirma wechseln, die nicht im ÖSV-Pool ist. Dieser Satz grundsätzlich und alleine stehend ist natürlich falsch, denn es ging um Katharina Liensberger, die sich mit dem ÖSV, ja, die mit dem ÖSV im Clinch war, um ihr Material, um ihren Ausrüster. Sie hat natürlich wechseln wollen zu Kestle, damit wir es beim Namen nennen, hat dort auch schon einen Ausrüstervertrag unterschrieben, hatte aber keine passenden Skischuhe und auch die Bindung hat gefehlt und darauf hat uns ein User aufmerksam gemacht bei Facebook. Und zwar der Christian hat uns geschrieben, dieses Keplapper ist für die Katze. Ich wollte es ihr abspielen, aber auch sie ist davon gelaufen. Kestle ist im Austria Skipool. Katharina Liensberger hatte keinen Ausrüstervertrag für Skischuhe und Bindung. Richtig recherchieren würde helfen. Vielen Dank, Christian, für den Hinweis. Wir haben das auch, haben wir in der Folge auch schon erwähnt, in der Saisonvorschau ausgiebig besprochen. Und dann ist natürlich dieser Satz falsch, denn Kestle war eben im ÖSV-Skipool zu finden. Und das wollen wir hier nochmal ausdrücklich festhalten. Ein zweiter Punkt, der nicht gepasst hat, der falsch war aus der vergangenen Ausgabe, ist der Fakt, dass Bernadette Schild nicht an der Privatklinik in Hochrum operiert wurde. Darauf hat uns der ÖSV aufmerksam gemacht. Vielen Dank dafür. Bernadette Schild ist nämlich im Sanatorium Kettenbrücke operiert worden, als einer der wenigen ÖSV-Athletinnen und Athleten, die in den letzten Jahren sich leider Gottes einer Kreuzband-OP unterziehen haben müssen. Vielen Dank für den Hinweis. Einerseits lernen wir daraus, dass wir uns freuen, dass wir es auch wirklich mit wahren Ski-Freaks zu tun haben bei unserem Podcast. Das freut uns sehr, weil genau diese Zielgruppe wollen wir natürlich auch erreichen. Und auf der anderen Seite werden wir uns das natürlich auch für die Zukunft merken, dass wir ganz genau und klar in unseren Aussagen sind und versuchen werden, natürlich solche Fehler zu vermeiden. Ich traue mich jetzt schon sagen, dass wir das vielleicht in der Zukunft auch nicht perfekt hinbringen werden. Aber vielen Dank noch einmal für die Hinweise, für die zwei Fehler, die wir in der letzten Folge gehabt haben. Und lass uns, Tobias, lass uns dann auch wechseln zur Analyse der Rennen in Levi und dann auch schon eine kleine Vorschau darauf, was uns in der nächsten Woche erwartet.
Hi, hier ist der Beppi Ferstl, der letzte Kitzbühel-Sieger. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge Après-Ski. Tschüss!
Ein einmal mehr war Michaela Schifrin in Levi nicht von dieser Welt, hast es du genannt, Tobias. Sie hat einen neuen Rekord aufgestellt im Skiweltcup mit dem 41. Sieg im Slalom. Wenn sie nicht von dieser Welt ist, von welcher Welt ist sie denn dann?
Sie kommt vom Planeten Slalomia. Du hast es mir vorweggenommen, das ist ein Planet, auf dem nur ganz auserwählte Menschen leben, die ganz, ganz flink und wendig um Stangen herumkurven und Nerven wie Drahtseile haben und völlig irre und bekloppt sind. Und eben jener Planet Slalomia hat jetzt eine neue Regentin, und zwar Michaela Schifrin, die, du hast es vorweggenommen, den 41. Sieg im Slalom gefeiert hat und damit auch einen neuen Rekord im Skialpin aufgestellt hat. Ja, wie hat sie das geschafft? Also der erste Durchgang war eine Zweiklassengesellschaft. Wir hatten Michaela Schifrin, die gleich mit der Startnummer 1 auf die Strecke gegangen ist. Und da ist natürlich immer schwer nachzuvollziehen, was ist so diese allererste Zeit wert? Weiß man ja nie. Und dann hat sich aber relativ schnell herauskristallisiert, diese Zeit ist extrem viel wert. Bis dann Petra Vlhovo kam. Die hatte die Startnummer 7, was von der Auslosung, wenn wir jetzt das Duell Schifrin-Vlhova nehmen, natürlich nicht so günstig ist. Aber Überraschung, hat auch mich überrascht, Vlhova fährt dann die Bestzeit. Alle anderen Damen waren da aber weit zurück hinter den Zeiten. Ich glaube, die Kati Truppe war bei 0,99 Sekunden, also fast eine Sekunde, die sie da schon zurück war, hinter Vlhova. Also wir hatten da wirklich eine Zweiklassengesellschaft, und diese Tendenz hat sich dann im zweiten Durchgang nur bei einer Person fortgesetzt, und zwar bei Michaela Schifrin. Also die Ausgangslage ist dann so, die Michaela Schifrin geht als Vorletzte wieder auf die Strecke und weiß genau, Vlhova ist super stark, ich muss hier einen richtig rauszünden. Dann kommt sie am Anfang relativ behäbig, sag ich mal, rein. Das hat man auch an den Abständen, die sie dann auf Wendy Holdener, die letztlich Zweite wurde, hat man gesehen, da werden die Abstände plötzlich kleiner. Mhm. Also der Vorsprung wurde kleiner. Und dann, und das war ja in Levi auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, die Übergänge waren extrem wichtig und vor allen Dingen der Übergang dann in den Mittelteil. Und dann weiß ich nicht, was sie da gemacht hat. Ja, da hat sie dann das Slalomia-Gen gezündet und hat ein Mittelteil rausgeknallt, der wirklich unfassbar war. Und plötzlich ist die Zeit auch wieder angestiegen, und sie hat das bis zum Ende, auch in diese letzte Passage, hat sie diesen Speed auch mitnehmen können, weil die war auch sehr selektiv da unten. Denkt man immer gar nicht, aber da unten haben viele eine bessere Platzierung liegen lassen. Nicht zu Schifrin, voll durchgezogen, Bestzeit im zweiten Lauf gefahren. Ja, und dann kam Petra Vlhova und alle waren für den Showdown bereit. Und dann war es nach wenigen Toren war es vorbei. Kleiner Fehler, der aber große Wirkung hat. So steht jetzt Petra Vlhova mit zwei Erkenntnissen da. Einmal, sie kann mit der Michaela Schifrin, mit der Dominatorin mithalten. Ja, erster Durchgang hat es gezeigt. Aber sie hat null Punkte. Und Sölden war sehr enttäuscht, der Auftakt für Petra Vlhova. Jetzt steht da wieder eine Null. Und das ist frustrierend. Vor allen Dingen, weil Michaela Schifrin mit dem zweiten Platz in Sölden jetzt schon wieder bei 180 Punkten steht. Also jetzt kannst du eigentlich wieder zusperren, die Frage, wer den Gesamtweltcup holt. Und wirklich, wirklich bitter für die Slowakin, dass sich das so, dass das so zu Ende gegangen ist. Ich glaube, mit einem zweiten Platz, dann mit irgendwie 2/10, 3/10 Rückstand, was natürlich möglich gewesen wäre, hätte sie gut leben können, aber ja, das ist bitter. So, jetzt schauen wir uns an, was dahinter passiert ist. 1,78 Sekunden hat die zweitplatzierte Wendy Holdener Rückstand auf Michaela Schifrin. Brutal. Also da sieht man, was für eine Leistung die Amerikanerin da wieder hingezaubert hat. Und ja, es muss schon, glaube ich, irgendwie frustrierend sein für die, die dahinter kommen, jetzt mal Vlhova ausgenommen, dass die Rückstände so eklatant krass sind. Der zweite Lauf von Wendy Holdener, da hat sie aber schon auch gezeigt, dass sie da zum oberen Segment, zum ganz oberen Regal gehört im Slalom, weil der war nämlich richtig stark. Da war sie nicht weit weg, das sind knapp 3-4 Zehntel, die da fehlen auf Schifrin. Aber klar, du kannst gegen sie halt, musst du 2 Hammerläufe runterhauen, sonst hast du am Ende des Tages keine Chance. Und es ist ihr 23. Podium im Slalom, aber der Sieg soll es für den Moment einfach nicht sein. Aber sie war ja auch angeschlagen, Schulterverletzung war es, oder Lukas?
Der Ellbogen.
Ellbogen,
ja, aber es dürfte wurscht gewesen sein. Ja,
ja, es hat einen guten Eindruck gemacht.
Genau.
Und ja. Das ist dann durchaus wirklich ein gutes Ergebnis. Und auf Platz 3, da lese ich als Code, lese ich AUT, das steht für Österreich. Jetzt, Lukas, bevor du die Leistung analysierst, darf ich dich fragen, muss ich Katharina heißen mit Vornamen, um für Österreich Slalom fahren zu dürfen?
Ja, da haben wir wirklich einige Katharinas im Slalom-Team bei den Damen. Ich fasse zusammen ganz kurz, Michaela Schifrin, also ich habe den Rekord dir vorweggenommen, aber ich bin mir sicher, der nächste gehört dir, ich verspreche es. Und wir werden, da sind wir uns, glaube ich, einig, noch einige weitere Rekorde von dir sehen.
Ja, definitiv. Ja.
Petra Vlhova, also wirklich ein verkorkster Saisonstart. Und eben, also ich habe es ja schon in der Levi-Vorschau angekündigt, Katharina-Truppe, von Grund auf eigentlich führt das ÖSV-Slalom-Team an, weil sie eben in der Rangliste sogar am besten dasteht. Und jetzt hat sie das auch wirklich gezeigt, die Papierform bestätigt. Sie war sich selber extrem unsicher, weil sie normalerweise flache Stücke gar nicht fahren kann, meint sie. Also sie traut sich es nicht zu. Diese Übergänge, die ja wirklich sehr tückisch sind in Levi, vor der hatte sie großen Respekt, aber es hat sich herausgestellt, das kann sie auch sehr gut fahren. Und sie hat sich da relativ klar, sie hat eine halbe Sekunde Luft auf die viertplatzierte Anna Sven Larsson, die wir ja beide aufs Podest getippt haben, hat sie da noch gelassen. Also sie ist, das war jetzt kein Zufall, sie ist da zwar mit 2 Sekunden Rückstand auf Schifrin, aber doch relativ klar und deutlich auf Platz 3 gefahren. Und die Freude war riesig, es war ihr erster Podestplatz in ihrer Karriere. Vor allem im Training war sie nie die Schnellste, hat sie erzählt dann nach dem Rennen. Und sie war auch extrem nervös nach dem zweiten Durchgang. Sie ist das auch nicht so gewohnt, dass dann beim Start nur mehr wenig los ist. Sie war eben die Dritte auch schon nach dem ersten Durchgang. Es standen dann nur mehr niemand geringerer als Vlhova und Schifrin noch am Start. Das hat sie auch gesagt, das war eine neue Situation für sie. Aber sie ist es war sehr schwer für sie, ganz ruhig zu bleiben. Aber sie hat es geschafft und wie gesagt, die Freude war riesengroß. Grundsätzlich 5 ÖSV-Läuferinnen in den Top 15. Das ist ein mehr als ordentliches Ergebnis und du hast es angesprochen. Katharina Liensberger, Katharina Huber auf Platz 7, auf Platz 8. Katharina Huber damit auch ihr bestes Karriereergebnis eingestellt mit Platz 8. Und dann haben wir Franziska Gritsch auf Platz 14 und Katharina Gallhuber in ihrem ersten Rennen nach Kreuzbandriss auf Platz 15. Nachdem sie, da hat sie wirklich einen tollen zweiten Lauf noch gezeigt, hat sie, glaube ich, von Platz 27 noch verbessert auf Platz 15. Das war also wirklich auch vom Team her, also wenn man jetzt diesen Podiumsplatz rausrechnet, auch vom Team her ein wirklich tolles Rennen. Und dann würde ich auch gleich, meine das jetzt auch gar nicht böse, Tobias, gell, würde auch gleich übergeben an dich. Wie ist denn so das Resümee vom DSV von diesem Rennen?
Kurz davor noch, ich mache mich dann mal auf Recherche, weil ich die Jahrgänge sehe, der ganzen Katharinen, ob es um diese Zeit irgendeine berühmte Katharina in Österreich gab, weil die sind alle ähnlich alt, ja, und heißen alle Katharina. Das lässt mich nicht los, fasziniert mich. Okay, kommen wir zum Sportlichen, kommen wir zum deutschen Team. Positiv ist definitiv, dass wir 4 Damen in den Punkten haben. Das hätte ich ehrlich gesagt so nicht gedacht. Es ist so, also Jessica Hilzinger und die Martina Ostler, die haben die Qualifikation nicht geschafft für den zweiten Durchgang. Aber mit 4 Damen sind wir da in der Breite gut aufgestellt. Ganz hervorheben muss ich Lena Dürr, die mir in Sölden schon gut gefallen hat und die auch hier eine wirklich grundsolide Leistung gezeigt hat. In Levi mit 11. Zeit im ersten Durchgang, 8. beste Zeit im zweiten Durchgang und so ihr erstes Top-10-Ergebnis einfährt in dieser Saison. Und darauf lässt sich definitiv aufbauen. Christina Ackermann war im ersten Lauf, wir reden jetzt nicht von Schifrin und Vlhová, sondern was die Abstände zu den anderen angeht, war sie eigentlich mit dem 13. Platz auch ganz gut dabei. Ja, zweiter Lauf war dann ein bisschen das Problem da, es war ein bisschen zu behäbig, dann macht sie gleich oben kleine Fehler und ist nie wirklich reingekommen in den Lauf. Am Ende Platz 16 für Christina Ackermann, da geht natürlich noch mehr. Marlene Schmotz, ja, hat sich deutlich gesteigert noch, ist die 16. beste Zeit gefahren im zweiten Durchgang. Von 25 ist sie ausgegangen nach dem ersten Lauf, ist dann 22. geworden. Ja, und Marina Wallner wurde 27. Sie hat mich sehr überrascht im ersten Durchgang, weil sie da zeitgleich mit Christina Ackermann auf Platz 13 war. Sie kommt aus einem Kreuzbandriss, den sie sich Ende 2018 zugezogen hat. Also für sie war es auch das Comeback-Rennen. Und dafür war das doch wirklich gut, was sie im ersten Durchgang gezeigt hat. Dann ist ja im zweiten einfach ein ganz grober Patzer drin, den sie so auch nicht mehr kompensieren konnte. Und da hat sich die Zeit dann einfach angesammelt. Aber Haken dran, die positiven Eindrücke gerade aus dem ersten Durchgang der deutschen Mannschaft und für Lena Dürr das Gesamtergebnis einfach jetzt mitnehmen nach Killington und ja, darauf lässt sich im Endeffekt aufbauen.
Das war also das Resümee, das durchaus positive Resümee der DSV-Damen. Und das soll es eigentlich auch gewesen sein von Damenrennen. Michaela Schifrin gewinnt also den Damenslalom von Levi vor Wendy Holdener und Katharina Truppe. Und ja, ich würde sagen, in Kürze kümmern wir uns dann auch gleich um die Herren.
Ja, meine zweite These, was hat denn Alexis Panthiraud slalomtechnisch trainiert im Sommer? Also man hat gehört, er hat sich da natürlich auch darauf konzentriert und Hirscher ist jetzt weg und er will den Gesamtweltcup holen und da ist so eine gute Slalom-Performance natürlich nicht die schlechteste Basis. Und dann wurde er 36. glaube ich, also nicht im zweiten Durchgang. Lukas, was ist bei diesem Rennen passiert, bei Panthiraud, aber auch bei den anderen?
Ja, der gute Alexis hat dann auch nicht allzu viel zu seiner Leistung gesagt, sowohl auf Social Media als auch, ich habe noch versucht, in den französischen Medien ein bisschen was herauszufinden, aber so wirklich, also er hat sich jetzt auch nicht großartig aufs Material herausgeredet oder ähnliches, er hat einfach gesagt, dass er sich grundsätzlich sogar gar nicht so schlecht gefühlt hat. Ein Zitat habe ich dann gefunden, aber ist natürlich eine herbe Enttäuschung. Vielleicht muss man auch sagen, fairerweise, aber es ist ja eigentlich auch nur ihm passiert, es gab starken Schneefall im ersten Durchgang. Und dann, dieser Schneefall wurde immer weniger und da ab Start Nummer 16, würde ich sagen, ab der zweiten Startgruppe, wurde dieser dann deutlich weniger, die Sicht wurde besser, ja, vielleicht auch dann die Spur, die doch recht harte Piste hat auf jeden Fall gehalten und gab dann natürlich auch den höheren Startnummern eine Chance, sich für den zweiten Lauf zu qualifizieren und das haben eben so viele gemacht, dass es Alexis Panthiraud nicht geschafft hat. Es war insgesamt ein sehr, sehr enges Rennen. Ich habe es, glaube ich, schon mal auf Twitter geteilt, auch auf unseren Kanälen, dass du ja mit dem Rückstand von 1,78, den ja Wendy Holdener im Damenrennen hatte, dass du da nicht mal in die Top 20 gekommen wärst bei den Herren und insgesamt, ja, wenn man sich das anschaut, 28 Läufer sind in die Wertung gekommen, 2 Sekunden gerade mal liegen zwischen dem Sieger Henrik Christoffersen und dem letztplatzierten Armand Marchand, der 28. geworden ist. Also es war ein irrsinnig enges Rennen und eben auch an der Spitze. Diesmal hat also Henrik Christoffersen in einer Hundertstelentscheidung die Nase vorne und holt sich also das erste Slalomrennen in der neuen Saison. Es ist der erste Sieg im Slalom für Christoffersen seit Kitzbühel 2018. Also der wartet schon richtig lang eigentlich auf einen Sieg im Slalom. Und Es kam selber sogar ein bisschen überraschend für ihn, denn die Trainingszeiten, die er hatte, hat er dann nach dem Rennen erzählt, haben eigentlich etwas anderes erzählt. Und da hören wir kurz rein, was er da gesagt hat.
1.5 week before the race, we were there training with Favre. And I was 1 second ahead of Favre, and then in the race I was 2 seconds behind. But last week here, when we were here training, I was 1.5 second behind the Norwegian guys. But today I win the race. So it's you become world champion from, you don't become world champion at the training, you become world champion by training.
Also Christoffersen hat sich da selbst ein bisschen überrascht mit dem Ergebnis, beziehungsweise hat er auch das Vertrauen in diese Trainingszeiten jetzt ein bisschen verloren. Er hat dann, finde ich, recht interessant, generell noch ein bisschen mehr zu seiner Auszeit, zu seinem ja, Training im Sommer und zu seinen Methoden, die er im Frühjahr und im Sommer aufgestellt hat, erzählt. Hören wir auch kurz rein, was er dazu gesagt hat.
We had to take a few steps back because last year was really disappointing. We didn't ski in a way that we should ski, technically, tactical, and even though we were on the podium a lot of races and close to winning, we didn't ski the way that we should have skied, and now we have to take 2 steps back in the fall now. We have moved forward, but I think there's still a bit of a way to go. I'm not 100% confident or comfortable yet with this, but I think it's looking pretty okay.
Also Christoffersen fühlt sich nach wie vor nicht bei seinem absoluten Top-Level, aber auch das, was er derzeit schon drauf hat, reicht also für einen Slalom-Sieg, und zwar hat er sich diesmal mit 800stel oder es waren sogar 900stel Sekunden Vorsprung auf Clément Noël durchgesetzt in Levi. Und Tobias, wir haben ja schon diese Rentiere, die man bekommt, heiß diskutiert in der Vorwoche, das haben wir bei den Damen auch noch nicht nachgeholt. Hast du schon mitbekommen, wie das Rentier von Henrik Christoffersen heißt?
Nee, aber das von Schifrin heißt Ingmar.
Genau.
Wegen Ingmar Stenmark.
Ja, genau. Und Henrik Christoffersen hat es Tränki genannt. Tränki. Warum Tränki? Ja, sagt dir das was?
Ich kenne nur Louis Tränker, aber ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Nee, klär mich auf, bitte.
Er wollte damit den Respekt und den Dank für Robert Trenkwalder aussprechen. Das ist der Athletenbetreuer bei Red Bull. Und wir wissen ja, Henrik Christoffersen wird von Red Bull auch gesponsert. Finde ich fast, ja, zumindest interessant, dass das jetzt auch schon ein bisschen ins Sponsoring reingeht, diese Namensvergabe von den Rentieren. Aber er heißt also Tränki. Und Christoffersen wird jetzt nach Copper Mountain fliegen, hat er dann noch erzählt. Dort sogar Super-G trainieren, aber in Beaver Creek wird er in Super-G, zumindest sind das die aktuellen Pläne, nicht an den Start gehen, obwohl er es trainiert. Er will aber den Riesenslalom natürlich in Beaver Creek, den es dann am Sonntag gibt, starten. Auf Platz 2, ich habe schon angesprochen, Clément Noël. Er hatte durchaus eine Chance, dieses Rennen zu gewinnen, hat aber einfach einen Fahrfehler. Das war dann letztlich wohl sogar die entscheidende Situation. Er hatte einen Fahrfehler, Ausfallsteilhang hinein in das flache Zielstück. Trotzdem ist es das beste Resultat in Levi für Noël. Und er hat dann auch nach dem Rennen gesagt, ja, grundsätzlich 2. Platz im ersten Rennen, das ist durchaus respektabel. Er war nicht großartig enttäuscht, er wollte natürlich mehr, aber er hat zugegeben, der Henrik war eben diesmal besser. Und dann, nach Clément Noël, kommen wir schon zum, und das haben wir auch schon letzte Woche angesprochen, dass es eigentlich das stärkste Team vom Papier her ist, zum Schweizer Skiteam, denn Daniel Jühl hat den Sprung aufs Podest geschafft, ist Dritter geworden und sensationellerweise ist er der erste Schweizer, der es in Levi in einem Slalom bei den Herren aufs Podest geschafft hat. Und hören wir vielleicht mal kurz rein, was Daniel Jühl zu seinem Podestplatz zu sagen hat.
I think in Levi people would probably expect Hamann to be on the podium because of the top flat bits. So for me it's really a big satisfaction to be on the podium in Levi because I think the flat at the top isn't my favorite, so I really managed to improve that over the years, and now to be on the podium here is really a big satisfaction.
Also, auch für Daniel Jühl kam dieser Erfolg ein bisschen überraschend. Er hatte sogar einen Mann aus dem eigenen Team im erweiterten Favoritenkreis und stärker gesehen als sich selbst. was kann den Erfolg von Jules vielleicht erklären? Er hat dann nach dem Rennen auch ein bisschen Einblicke gegeben ins Training, das er im Sommer veranstaltet hat. Das Schweizer Skiteam ist ja diesmal nicht nach Neuseeland geflogen und darauf ist er im Detail eingegangen und was das auch für ihn bedeuten könnte und für seine Form in dieser Saison.
I think I have, at least in Switzerland, the glaciers, they aren't that steep. And also it's quite a bit on soft snow, so there are conditions I don't like usually. So to spend all summer training there, I think for me it really was a big boost. And also the motivation to race was really big, because after a while I was kind of tired of training and I just couldn't wait to get racing again.
Henrik Christoffersen gewinnt also den Levi-Slalom vor Clément Noël und Daniel Jühl. Eben mit dem vierten Platz von Ramon Sennhäusern auch noch ein weiterer Schweizer im Spitzenfeld. Und lieber Tobias, jetzt suchen wir einen deutschen Athleten da auf dem Podest, zumindest vergeblich. Aber in den Top 10 haben wir einen und das war vor dem Rennen auf jeden Fall nicht zu erwarten eigentlich.
Ja, überhaupt nicht. Also ich habe ja tief durchschnaufen müssen bei der Vorschau, die wir aufgenommen haben zu Levi, weil ich mir tatsächlich Sorgen gemacht habe, wie es denn da ums deutsche Slalom-Team steht nach dem Karriereende von Felix Neureuther. Und der Einzige, der ja dann gesagt hat, ja, Linus Strasser fährt in die Top 10, das warst du, Lukas. Aber ja, ob das so ganz ernst gemeint war, weiß ich nicht. Aber du hast am Ende des Tages recht behalten, Schmäh oder nicht. Aber Linus Strasser hat mich doch Lügen gestraft und hat mich sehr überrascht mit seiner Performance jetzt in Levi. Okay, der erste Durchgang war sogar für ihn ein Schritt nach vorne, dass er 23. wurde und da auch mal wieder den zweiten Durchgang sieht und das mit der Startnummer 47, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Und dann steht hier die zweitbeste Laufzeit im zweiten Durchgang. Mhm. Und das ist schon bemerkenswert. Also dieses Thema Linus Strasser, er hat oft gezeigt, vor allen Dingen in den letzten Jahren in den Parallel-Events, dass er eigentlich ein toller Skifahrer ist. Aber er hat es nicht auf die Pisten bekommen in den letzten Jahren. Und das gibt ihm hoffentlich Mut, dass er wieder an sich glaubt, dass er an seine Stärke glaubt und dass er sieht, dass er wirklich ein toller Skifahrer sein kann. Also ist er sowieso, aber dass er halt in diese Weltelite da auch vorstoßen kann, wenn sich alles ausgeht. Levi ist jetzt so ein Hang, der ihm prinzipiell auch entgegenkommt, aber das muss man erstmal so umsetzen dann. Und hier steht ein 8. Platz. Das ist ein klasse Ergebnis. Also wenn wir jetzt Weltmeisterschaften hätten, dann hätte er jetzt die Qualifikation damit schon geschafft im ersten Rennen. Und das ist nicht selbstverständlich. Leider Licht und Schatten, das hatten wir ja, glaube ich, schon mal, nach Sölden, so hieß unsere Ausgabe, Licht und Schatten in Sölden. Leider war relativ viel Schatten auch beim deutschen Team mit dabei, weil der Linus doch der Einzige war, der hier dann auch die Qualifikation geschafft hat für den zweiten Durchgang. Ja, und der Rest, es ist halt das, was ich so ein bisschen prophezeit habe, ist dann leider hinter Linus Strasser auch eingetroffen. Also, ja, ob jetzt Fritz Dopfer, ob Dominik Steele, ob David Ketterer, Sebastian Holzmann, hat nicht gereicht für den zweiten Durchgang. Und das dann wirklich auch deutlich, also Fritz Dopfer ist als zweitbester Deutscher ist der 43. geworden. Boah, das ist schon schwierig. Also wenn Strasser nicht diesen Ausschlag nach oben gehabt hätte, dann wäre es ein ganz bitterer Slalom-Sonntag für uns geworden. Aber ich will mich nicht genug beschweren. Glückwunsch, Linus Strasser. Und vielleicht hören wir nachher nochmal von Linus Strasser. Also nicht von ihm, aber über ihn. Das nehme ich jetzt mal vorweg.
Ich sehe gerade in den Zahlen 15 Hundertstel. Das ist der Abstand, den Christian Hirschbühl auf Linus Strasser hat. Christian Hirschbühl ist 7. geworden und damit gerade noch einen Platz vor dem besten DSV-Athleten. was vielleicht jetzt für den einen oder anderen ein Trostpreis ist, aber grundsätzlich war der Tenor in Österreich schon wieder, ich habe gelesen die Überschrift, die ÖSV-Techniker am Boden der Realität angekommen, und natürlich war wieder gemeint der Rücktritt von Marcel Hirscher. Jetzt haben wir das zweite Rennen, das zweite Technikrennen, und das zweite Mal hat es keiner aufs Podest geschafft, nicht einmal in die Top 5 geschafft. Da sind die Ansprüche beim ÖSV natürlich viel höher. Mit Platz 7 jetzt, das ist ihnen zu wenig. Es zieht sich eigentlich wie ein roter Faden. Michael Matt auf Platz 11, Manuel Feller auf Platz 15. Beide haben Fahrfehler drin gehabt, waren mit ihrem Material nicht gänzlich zufrieden. Und dann reicht es eben nicht, vor allem, weil wir eben schon angesprochen, so ein enges Feld haben. Manuel Feller, 15. Platz, 1,21 der Rückstand auf den Sieger. Ja? Also da geht es dann relativ schnell. Aus meiner Sicht erfreulich ist, dass Marco Schwarz es in den zweiten Durchgang geschafft hat. Er ist zurück von einer Kreuzbandverletzung natürlich, von einem Kreuzbandriss. Und hatte einen Steher drin, wirklich im ersten Durchgang. Das Gute daran war, der Steher passierte im Steilhang und er hat nicht lang gebraucht, bis er wieder auf Tempo war. Und das ist auch irgendwie gut zu sehen, dass er trotz eines Riesenfehlers die Qualifikation für den zweiten Durchgang schafft, immerhin. Und dann auch im zweiten Durchgang nochmal einen großen Fehler eigentlich eingebaut. Immerhin in die Punkte gefahren, aber das ist natürlich für die Ansprüche zu wenig. Wir haben mit Marc Diegruber auf Platz 20 dann noch einen in den Punkterennen. Aber insgesamt wird der Druck, auch der mediale Druck auf die ÖSV-Herren, auf jeden Fall nicht weniger, sage ich jetzt einmal.
Genau, was mir noch aufgefallen ist, die Abstände. Wenn wir uns anschauen, wie eng das zugeht bei den Herren, also das ist schon krass, dass die ersten 10 unter einer Sekunde liegen in der Zeitdifferenz, ist sehr bemerkenswert, weil wir vorhin von 1,78 Sekunden zwischen Schifrin und Wendy Holdener, zwischen Platz 1 und 2 sprechen. Und hier dann Manni Mölk wurde 10. und hat 0,98 Sekunden Rückstand auf den ersten Henry Christoffersen. Also ich glaube, mit dem Rücktritt von Marcel Hirscher, weil wir hatten das ja auch schon anders, ich weiß, das hat euch gefreut natürlich, dass Hirscher da so der männliche Schifrin war. Aber ich glaube, uns steht eine extrem spannende Slalom-Saison bevor. Das sind schon erste Vorboten hier.
Extrem, weil die Dichte ja in der Spitze, schaust du dir an, das sind alles junge Fahrer und die werden ja nicht schwächer. Also du hast da wirklich viele, viele Fahrer auf Top-Niveau und das könnte eine richtig, richtig spannende Slalom-Saison zumindest werden. Und jetzt auch dieser Kampf um den Gesamtweltcup, du hast ja die Situation von Pointerot schon angesprochen. Er hat jetzt einen Nuller, Christoffersen fährt mit 100 Punkten heim, hat jetzt die Führung im Gesamtweltcup übernommen. 13 Punkte Vorsprung nach dem zweiten Rennen und irgendwie ist das jetzt schon spannend. Also wir haben jetzt erst zwei Rennen gesehen, aber dieser Kampf könnte richtig interessant werden.
Ja, und das Geile ist ja, Lukas, wenn ich da kurz noch reingrätschen darf, jetzt kommen die Speedrennen und lass mal den Dominik Paris da gleich mal zwei Dinger rausknallen. Ja, dann wird es da richtig wild da oben in Sachen Gesamtweltcup.
Du sagst es, ja, du sagst es. Eine Anmerkung habe ich noch zum Slalom. Das ist mir dann beim Herrenrennen aufgefallen.
Gerne.
Tobias, kennst du auswendig, wenn ich dich so frage, das Logo von Atomic?
Boah, wenn ich es zeichnen würde, es wäre ein schlechtes Phantombild.
Okay, es ist auf jeden Fall dieser Pfeil eigentlich, den man dann auch auf der Spitze von den Skiern sieht. Mhm. Und jetzt habe ich mir die Skier von Dave Riding angeschaut im Ziel. Der hat einen Materialwechsel gehabt im Sommer. Und der nimmt seinen Ski in die Hand und ich sehe diesen Pfeil und denke mir, ja super, der hat da auch Atomic, das habe ich gar nicht mitbekommen. Dann schaue ich nach, das ist Deiner Star. Mhm. Und dieses Logo schaut verdammt ähnlich aus zu Atomic. Ich frage mich, wer da sozusagen der Erste war. Aber das ist irgendwie bisschen ungeschickt, finde ich, marketingtechnisch, das ist auch, ich finde, das schaut zum Verwechseln ähnlich aus, das ist mir nur aufgefallen und aus Marketinggründen, oder vielleicht hat Deiner da sogar absichtlich sich so ähnlich platziert, dass man vielleicht, ich weiß es nicht, was ja, da dahinter steckt.
Ich seh gerade, nur ein weiterer Fahrer ist auf Deiner Star unterwegs, wenn ich das hier richtig sehe. Nee, Clément Noël fährt auch Deiner Star.
Genau, ja.
Ja, Wahnsinn. Genau. Wahnsinn. Mhm. Und noch ein weiterer Franzose. Und zwar Lugas Baptiste Alliot, der fährt auch deines da.
Mhm. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, die Tessa Worley auch, aber das vielleicht rede ich da auch am Blödsinn. Wir werden es in den Kommentaren vielleicht wieder sehen dann bei uns. Aber
na, du hast ja vielleicht gesagt, also da schauen wir genau, nochmal nach.
Perfekt, ja. Was ich noch erwähnen will, Dave Riding, wirklich eine tolle Leistung im ersten Lauf. Zweiter Platz nach dem ersten Durchgang und das hatten wir schon einmal, dass er in Levi sogar als Führender in den zweiten Durchgang gegangen ist und dann wirklich auch noch eine gute Fahrt gezeigt. Für die Bestzeit hätte sich's, für Christophers hätte sich's wahrscheinlich nicht, wäre sich's nicht ganz ausgegangen, aber dann ein Ausfall kurz vor Ziel, das war sehr, sehr bitter für Dave Riding. Aber der schaut auch eigentlich sehr gut aus und das könnte auch nochmal dazu beitragen, dass dieser Slalom-Weltcup wirklich irrsinnig spannend wird. Tobias, jetzt müssen wir noch, einerseits muss ich noch kurz festhalten, ich habe natürlich auf Christoffersen getippt als Sieger letzte Woche. Daniel Jühl hatte ich auch am Podest, Manuel Feller leider auch, aber das ist nicht ganz aufgegangen. Aber ich muss natürlich dir auch gratulieren, du hast Michaela Schifrin zur Siegerin getippt. Ja. Also es steht jetzt 1-1 sozusagen.
Der Risikotipp ist aufgegangen für mich. Also,
ja.
Wahnsinn.
Alle
Wahnsinn.
Achtung. Ja. Aber wir müssen jetzt natürlich noch einen Preis vergeben. Wir haben es letzte Woche schon angekündigt. Tobias, welchen Preis haben wir denn jetzt?
Genau, und zwar jetzt zum allerersten Mal Premiere. Das soll der Trommelwirbel sein. Ich habe schon angekündigt, hier steht ein goldener Pokal, ein goldener Skifahrer vor mir, der Après-Ski Felix. Den werden wir ab jetzt nach jedem Rennwochenende werden wir den verleihen an einen ausgewählten Fahrer, an eine ausgewählte Fahrerin, die diesen Pokal verdient hat. Nicht immer die schnellste und die beste oder der oder die, weil sonst, wie gesagt, kann ich ihn gleich zu Michaela Schifrin in ihre Rentierfarm schicken. Aber wir suchen uns dann wirklich einen aus, wo wir sagen, hey, der hat ihn sich verdient. Und zwar heißt Felix ja auch der Glückliche und es ist eine Hommage an Felix Neureuther. Und ganz ehrlich, wenn Linus Strasser auf den 8. Platz fährt, ich ihn vorher so kritisiert habe und ich immer gejammert habe, oh, nach dem Felix Neureuther kommt keiner. Und dann straft mich Linus Strasser derart Lügen, dann kann der Pokal in dieser Woche nur an Linus Strasser gehen. Wir werden den Pokal übrigens für euch bei Social Media auch veröffentlichen und dann seht ihr das gute Stück, das in dieser Woche an Linus Strasser verliehen wird. Ich hoffe, Lukas, du bist damit einverstanden.
Ich habe natürlich auch Kandidaten gehabt, Kathi Truppe oder Dave Riding eben sogar, aber ich bin auf jeden Fall deiner Meinung, ich lasse dir den Vortritt einmal und Linus Strasser ist sicher ein würdiger erster, wie sagt man da überhaupt, Gewinner des Felix der Woche.
Mhm. Und ich glaube, viele Techniker, deutsche Slalomherren, die diesen Pokal heuer gewinnen werden, wird es nicht geben. Ich muss diese Gunst der Stunde jetzt einfach nutzen.
Ja, wenn du sie weiter so schwach redest, dann werden sie weiterhin so gute Resultate einfahren, glaube ich.
Ja, dann machen wir so weiter. Ist genau. Okay für mich.
Okay, also das soll es gewesen sein zur Analyse der beiden Slaloms in Levi. Und in Kürze schauen wir uns an, was in der nächsten Woche im Weltcup auf dem Programm steht. Die Technikerinnen bleiben aktiv, fliegen jetzt in die USA und bestreiten dort in Killington einen Riesenslalom und einen Slalom. Also die Speedfahrerinnen müssen sich weiterhin gedulden auf den Saisonauftakt. Die Technikerinnen haben weiterhin das Sagen. Ich finde ja diesen Termin von den Killington-Rennen etwas unglücklich, denn ich sage das jetzt aus reiner Fansicht, in den letzten Jahren war es immer so, dass ich mich dann zu diesem Zeitpunkt im Jahr schon extrem gefreut habe auf die ersten Speedrennen und die bestreiten eben die Herren in Lake Louise, während dann die Damen eine Woche später folgen. Und deswegen ist irgendwie die Spannung, ja, oder der Fokus viel mehr auf die Rennen in Lake Louise für mich persönlich gelegt. Das ist irgendwie so meine Meinung, auch wenn ich schon gemerkt habe, dass diese Rennen in Killington tatsächlich extrem gut angenommen werden. Wenn man sich so den Zielraum im letzten Jahr zum Beispiel anschaut, da waren schon einige Fans auch wirklich an der Strecke vor Ort. Der Erfolg von Michaela Schifrin trägt dazu sicher bei. Aber Tobias, ich weiß nicht, wie du das siehst. Irgendwie wäre ich nicht ganz warm mit diesen Rennen in Killington, weil ich eben mich sehr freue auf die ersten Speedrennen.
Ja, geht mir genauso. Also ich freue mich auch total auf die Speedrennen und assoziiere irgendwie den Ausflug nach Amerika auch viel mehr, also nach Nordamerika viel mehr damit. Und was mich halt auch so prinzipiell vom Wettkampf, vom Wettbewerb her stört, ist, dass wenn jetzt die zwei Rennen, also wir haben einmal Slalom, einmal Riesenslalom, wenn die vorbei sind und du schaust dir die Gesamtwertung an, ja, da könntest du meinen, dass die Speedathleten überhaupt nicht teilnehmen im Kampf um den Gesamtweltcup, weil da stehen dann nur Techniker. So. Und klar, wir wissen alle, Schifrin zerbröselt da eh alles, aber wenn sie jetzt nicht dabei wäre und du eine Speedfahrerin bist, die Ambitionen hätte, ja, diesen Gesamtweltcup auch zu holen, ja, da läufst du der Musik vom ersten Tag an hinterher. Also du hast noch nicht mal angefangen in die Saison und bist schon wahnsinnig viele Punkte zurück. Finde ich so nicht gut, aber bin ich bei dir. Aber wir nehmen es hin und ja, schauen mal, was uns da erwartet. Genau, wir haben einen Riesenslalom. Mit dem fangen wir an. Am Samstag ist das, ganz genau. Und da schaue ich jetzt mal aufs Podium im letzten Jahr. Und das gefällt mir nicht, das Podium. Und zwar aus Gründen, die wir gleich noch erwähnen werden. Also Federica Brignone hat gewonnen vor Ragnhild Mowinkel und Stefanie Brunner aus Österreich. Alles ganz tolle Skifahrerinnen, die ich auch total mag. Nur leider Ragnhild Mowinkel und Steffi Brunner nicht mit dabei. Und zwar bei Ragnhild Mowinkel gibt es ein ganz, ganz schlimmes Update. Lukas.
Ja, die war am Weg zurück. Die hat sich zum Saisonfinish eigentlich vergangenes Jahr das Kreuzband gerissen, war also jetzt wieder am Weg zurück und erst heute, wir nehmen am Dienstag auf, hat sie über Social Media verkündet, dass sie sich erneut das Kreuzband gerissen hat und schön langsam kann ich es nicht mehr hören. Also das ist ja sehr bitter. Da geht es ja nicht nur ihr so. Wir haben in der kurzen Saison jetzt schon von vielen Kreuzbandrissen lesen müssen, leider. Und das ist ja irgendwie nicht schön zu sehen, wenn zwei der drei Damen, die letztes Jahr auf dem Podest gestanden sind, diesmal nicht dabei sein können.
Absolut. Also, es ist so krass, wie das zugenommen hat in den letzten Jahren mit den Kreuzbandrissen. Okay, müssen wir irgendwann noch mal eine eigene Sendung zu machen, aber es ist schon echt eklatant. Die Saison ist so jung und es ist schon so viel wieder in dem Bereich passiert. Wo soll das noch hinführen? Aber gut, lässt sich jetzt nicht ändern. Schauen wir mal, wie gerade im Riesenslalom das Ganze dann auch aussieht. Letztes Jahr Michaela Schifrin überraschend nicht auf dem Podium, sie war da Vierte und bin gespannt, ob sie da noch natürlich eine Rechnung offen hat. Klar, es ist das Rennen zu Hause, es ist Riesenslalom, da ist sie stark und da will sie natürlich liefern. Ich bin sehr gespannt, wie es da ausschaut. Aus deutscher Sicht natürlich für mich spannend zu sehen, wie hat Viktoria Rebensburg den schlechten Auftakt von Sölden verarbeitet. Im letzten Jahr war sie Fünfte nach dem ersten Durchgang. Da war sie wirklich in Schlagdistanz. Da war sie auch schneller als Michaela Schifrin zum Beispiel. Dann ist sie aber leider ausgeschieden und war somit auch nicht klassifiziert am Ende des Tages. Aber es gibt mir jetzt Zuversicht, dass sie mit der Strecke und mit den Bedingungen gut kann. Und sie ist ja jetzt auch schon länger in Nordamerika, hat auf Slalom in Levi war kein Thema. Und da hoffe ich doch auf einen Sprung nach vorne und auf eine Leistungssteigerung. Wie schätzt du es bei den Österreicherinnen ein, Lukas, im Hinblick jetzt auf den Riesenslalom?
Ist natürlich schwer zu sagen, da wir ja wirklich vor allem im Riesenslalom viele Verletzungen haben. Steffi Brunner haben wir schon erwähnt. Anna Veit wird aber an den Start gehen. Darauf kann man gespannt sein. Und Auch gute Neuigkeiten gibt es von unserer Überraschungssiegerin von Sölden. Alice Robinson hat sich nämlich gemeldet und grundsätzlich hat sie ja gemeint, sie wird das Rennen auslassen, da sie sich im Training vor dem Rennen in Sölden so eine Knochenprellung zugezogen hat und die Ärzte haben ihr dazu geraten, eine Wettkampfpause einzulegen. Aber ihre Heilung verläuft so gut, dass sie jetzt schon nach Nordamerika gereist ist und sich das also wirklich in Killington vor Ort anschauen wird, denn im Training läuft es recht gut, meint sie, und sie will eigentlich grundsätzlich schon an den Start gehen. Also es schaut da sehr gut aus, dass wir dort die Fortsetzung von diesem engen Rennen an der Spitze, das wir vielleicht in Sölden eben gesehen haben, auch in Killington sehen werden. Und ich bin aber trotzdem der Meinung, und jetzt kommen wir vielleicht schon zu den Tipps, Tobias, ich bin persönlich der Meinung, dass sich die Michaela Schifrin bei den Heimrennen, die jetzt anstehen, die Butter nicht vom Brot nehmen lassen wird. Und ich sage wirklich, dass sie beide Rennen gewinnen wird. Das sind so meine Tipps, sowohl im Riesenslalom als auch im Slalom sehe ich sie vorne. Was meinst du?
Ja, ich sehe sie auch vorne. Es ist einfach die Bank, die ich für meine Tipps auch da holen muss, weil so wie ich bei den Herren tippe, da muss Michaela Schifrin da meine Ehre retten. Nee, sie ist so gut drauf und den Schwung nimmt sie mit und ich glaube, sie hat da richtig Bock jetzt und sie wird das durchziehen, auch wenn es ihr nicht so leicht gemacht werden wird. Also ich glaube, dass gerade im Slalom Petra Vlhová und Wendy Holdener da sie schon kitzeln werden. Also Holdener wird auch diesen Schwung aus dem zweiten Durchgang sicherlich für sich mitnehmen. Und ihr wird es nicht leicht gemacht, aber sie wird trotzdem beide Rennen gewinnen. Okay, da habe ich schon mein Podium dann also. Im Slalom habe ich schon vorweggenommen. Michaela Schifrin, Petra Vlhová, Wendy Holdener. Ist jetzt auch nicht so mutig. Im Riesenslalom sehe ich Tessa Worley auf Platz 2. Und ich werde nicht aufhören, sie aufs Podest zu tippen, bis sie es geschafft hat. Vicky Rebensburg auf 3. Lukas, deine Tipps hinter Michaela Schifrin.
Also Michaela Schifrin im Riesenslalom auf Platz 1. Auf Platz 2 sage ich auch Tessa Worley. Ich traue da recht viel zu. Und auf Platz 3 tippe ich Petra Vlhová, die dann am Sonntag Zweite wird. Auf Platz 3, ich probiere es noch einmal mit Anna Sven Larsson, die uns ein bisschen im Stich gelassen hat mit Platz 4 in Levi. Aber ich glaube, diesmal klappt es bei ihr. Und du hast es schon angesprochen, die Herrenrennen, also die starten jetzt in die Speed-Saison und dann gehen wir gleich rüber nach Kanada, nach Lake Louise, wo also der Speed-Auftakt ansteht. Und Lake Louise grundsätzlich jetzt nicht... Ja, ich sag mal so, nicht die allerspektakulärste Strecke, die wir bei den Herren kennen, was die Speedrennen betrifft. Und ich habe mir erlaubt, ich habe Hannes Reichelt getroffen vor der Saison und habe mir erlaubt, eine freche Frage zu stellen, ob es nicht gut ist, wenn so eine vermeintlich leichtere Abfahrt zu Beginn der Saison ansteht. Und er hat mich da gleich belehrt, dass dem nicht so ist und dass es ihm recht gefällt. Hören wir mal kurz rein, was er dazu sagt. Es ist ein bisschen lauter im Hintergrund, aber ich glaube trotzdem, dass man Hannes ganz gut versteht.
Wenn wir zurückschauen, ist es glaube ich die Abfahrt, wo in den letzten Jahren am meisten passiert ist. Also ich habe allerhöchsten Respekt vor eigentlich bei jeder Abfahrt, oder? Aber weil jeder sagt, okay, das ist so eine einfache Abfahrt. Die Abfahrt hat zum Beispiel einen unglaublich hohen Durchschnittsspeed. Ich glaube, fast die schnellste vom Durchschnittsspeed her. Deswegen, die Abfahrt ist nicht leicht und sie ist gerade richtig zum Anfangen. Und ich habe oft so meine Schwierigkeiten da schon gehabt. Also ich tue mir eher, glaube ich, fast leichter, wo jeder sagt, okay, das ist eine zachere Strecke, wie ein Biobrick, tue ich mir fast leichter. Als wir auf einer Abfahrt, die was viele sagen, die ist relativ leicht.
Also Hannes Reichelt warnt ein bisschen auch davor, vor den Rennen in Lake Louise, diese nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Tobias, du hast ja auch eine Stimme eingefangen aus dem DSV. Was sagt denn so das Speed-Team bei den Deutschen dazu?
Genau, auch da ist ein bisschen lauter im Hintergrund. Ich habe schon im Oktober den Peppi Ferstl getroffen, auf dem Medientag vom DSV, von dem wir auch schon viel gehört haben. Und da habe ich ihn hinten raus noch erwischt. Da wurde schon das Buffet und alles abgeräumt. Deswegen da hinten klappert's und scheppert's. Aber er hat mit mir noch kurz gesprochen. Muss ich natürlich dazu sagen, dass ich den Peppi Ferstl getroffen habe, bevor er sich an der Hand verletzt hat. Aber grundsätzlich sagt er kurz, wie das denn ist in den USA und spricht auch so über seine Saison, was er von sich selbst erwartet. Und extra für dich, Lukas, habe ich ihn nochmal nach seinem Saison-Highlight gefragt.
Ja, Peppi Ferstl. Wie geht's? Wie ist der Sommer gelaufen?
Ja, der Sommer war sehr schön. Schon kurz eigentlich, schon wieder vorbei. Jetzt sind wir wieder in der neuen Vorbereitung. Und ja, ich und die anderen, wir freuen uns schon drauf.
Was erwartest du von den Rennen in Nordamerika? Wie sind die Pisten da? Ist es anders vom Fahrgefühl als in Europa?
Ja, definitiv. Amerika ist immer was Spezielles. Anderer Schnee, kälterer Schnee meistens. Und mal die Erwartungen. Die Erwartungen sind immer, schnell Ski zu fahren oder ein gutes Ergebnis einzufahren. Schlussendlich gehe ich mit keiner großen Erwartung jetzt darüber. Ich bin gut drauf und das möchte ich einfach ins Rennen reinbringen und mit Vollgas in die Saison starten. Ja.
Genau. Hast du dir ein Ziel gesetzt für diese Saison?
Also schlussendlich muss man sagen, klar, die Saison auf alle Fälle bestätigen und alles, was, sagen wir mal so, ich kann jetzt nicht mehr zufrieden sein mit dem 30. Platz, sondern es muss schon mehr kommen und sollte auch mehr kommen, ist einmal Anspruch und dementsprechend bereite ich mich vor und wie gesagt, werd immer alles geben und probieren.
Genau, dein persönliches Highlight im Winter?
Ja gut, ich glaube, es ist sehr speziell wieder nach Kitzbühel zurückzukommen, ohne Großereignis und das wird wahrscheinlich wieder ein großes Highlight werden, ein großes Spektakel, da freue ich mich schon drauf, aber die anderen Rennen sind genauso wichtig und für eine gewisse Gesamtwertung oder Disziplinwertung und da will ich einfach auch den nächsten Schritt nach vorne machen und da heißt es nicht nur in Kitzbühel schnell sein, sondern überall Gas geben.
Ja, also das finde ich gut, dass er da auch rangeht, jetzt ohne zu übertreiben, aber er sagt, ja, der Platz 30, der reicht mir nicht mehr. Ich will da schon schauen, dass ich da weiter nach vorne komme. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wie es in Nordamerika ist. Er hat natürlich Trainingsrückstand mit dieser Handverletzung, die er sich in Sölden beim Training zugezogen hat, also das wirft natürlich zurück, wenn alle Kollegen dann schon, das deutsche Team ist ja Anfang November schon nach Copper Mountain gefahren, um sich da vorzubereiten. Er musste dann nachreisen, er fährt jetzt mit einem speziellen Skistock, sagt selber via Social Media, das ist nicht optimal, aber es funktioniert gut und er sagt, er hatte sehr gute Trainingseinheiten und hofft einfach, dass er dann zum Auftakt in die Speed-Saison auch mit dabei ist. Genau, ansonsten aus deutscher Sicht freuen wir uns natürlich alle sehr auf das Comeback von Thomas Dresen, der sein erstes Rennen nach der schweren Verletzung aus Beaver Creek fährt. Wir hatten ihn ja auch, vor 2 Wochen war es, glaube ich, im Podcast, wo er so ein bisschen seine Zeit auch beschreibt und wie er sich jetzt da wieder ranarbeitet. Könnt ihr gerne nochmal nachschauen. Thomas Dresen und die 7 Zwetschgen heißt die Ausgabe. Da haben wir mit ihm länger sprechen können. Ich freue mich sehr auf ihn. Ich hoffe, dass er gut reinkommt. Erwarte mir jetzt aber auch, ehrlich gesagt, noch nicht so viel. Das braucht einfach Zeit, bis man nach solchen Verletzungen wieder zurückkommt. Das Gleiche gilt für Andreas Sander, der ja auch einen Kreuzbandriss hatte. Also wie oft wir das Wort Kreuzbandriss sagen hier im Podcast, ist schon brutal. Auch der kommt zurück. Also unsere 3 Top-Speedfahrer, Dresen, Sander, Ferstl, alle irgendwie mit kleineren oder größeren Verletzungen da konfrontiert worden und ja, schauen wir mal trotzdem, was passiert. Wir nehmen heute am Dienstag auf. Das Aufgebot ist wie immer noch nicht da, aber wir werden sehen, Dominik Schweiger, Manuel Schmid, Klaus Brandner und ich bin gespannt, ob Romet Baumann da zum Einsatz kommt. wir werden sehen, ob und wie. Und ich freue mich aber auf jeden Fall sehr drauf, dass es losgeht und dass ich Dresen und Zander und Ferstl endlich wieder Skifahren sehen darf. Und auf wen freust du dich denn aus rot-weiß-roter Sicht besonders, Lukas?
Ja, das Speed-Team bei den Herren schaut ja wirklich, kommt ganz schneidig daher, wie man bei uns sagt. Wir haben mit Vincent Griechmeier, mit Matthias Meyer, mit Max Franz, natürlich auch Hannes Reichelt, wirklich richtig starke Truppe beisammen. Dann gibt es noch aus der zweiten Reihe, aus der vermeintlich zweiten Reihe, Ottmar Stridinger. Also da haben wir sicher gefährliche Leute im Team. Grundsätzlich gibt es ja von der Fitnesszustand her vielleicht einen Max Franz zu erwähnen, der sich ja da in Kitzbühel ganz komisch an der Ferse verletzt hat, wenn wir uns noch erinnern. Das hat ihm auch relativ lang noch Probleme bereitet, in den Sommer hinein auch. Aber mal schauen, ist natürlich immer schwer zu sagen, aber letztes Jahr hat es ja ganz gut geklappt, da hat er das Rennen in Lake Louise auch gewonnen. Und grundsätzlich, wie gesagt, haben wir wirklich starke Waffen und da sind eigentlich ja, 4-5 Leute wirklich auch für einen Sieg gut. Da kann man sich sicher positiv darauf einstellen, auf dieses Wochenende. Traditionell in Lake Louise sind ja auch immer sehr stark gewesen die Norweger, die jetzt ohne Axel Lünz-Windal ein großes Zugpferd eben verloren haben. Jetzt bleibt mit Kjetil Jansrud ja, ein Topfahrer über und dann ja, einer, der immer wieder anklopft, auch Alexander Omot Kilde. Und den haben wir auch noch getroffen vor der Saison. Der hat auch ein bisschen einerseits über seinen Materialwechsel hin zu Atomic, zurück zu Atomic, da war er schon einmal gesprochen. Und andererseits, was es eben bedeutet für das norwegische Skiteam, dass Axel Lünz-Windal nicht mehr dabei ist.
Yeah, I mean, naturally, I have more work than the year before, or pretty similar actually, because Atomic it fits me better. So the work to do is not that much as it was new. I've started to think about it a little bit more, of course, because you don't have anyone to lean on other than Kjetil, but you know, we're only two guys now, so we had to push each other more than leaning on each other. And we're losing a lot of experience, and it's big shoes to fill, but I think it's a lot of things possible when you open the door and letting people in.
Das war also Alexander Kilde, der im norwegischen Skiteam eine ja, durchaus größere Rolle jetzt einnimmt, neben Kjetil Jansrud, der ja im letzten Jahr im Super-G das Rennen gewonnen hat. Zweiter Platz Vincent Griechmeier, dritter Platz Mauro Kavietzel. In der Abfahrt, habe ich schon erwähnt, Max Franz hat die gewonnen, Christoph Innerhofer wurde Zweiter und Dominik Paris Dritter. Und damit, Tobias, würde ich sagen, sind wir auch schon wieder bei unseren Tipps für Lake Louise. Wen hast du denn, beginnen wir bei der Abfahrt, wen hast du denn in der Abfahrt vorne?
Dominik Paris. Ich glaube, der leckt jetzt Blut, haut da voll rein, war ja auch super drauf Ende letzten Jahres und Ende letzter Saison und der wird das Ding gewinnen, die erste Abfahrt des Jahres. Und zweiter wird Beat Feutz und Lukas, dritter Vincent Griechmeier.
Okay. Bei der Abfahrt habe ich persönlich vorne Kjetil Jansrud tatsächlich. Zweiter wird Beat Feutz und dritter wird Vincent Griechmeier und dritter wird Beat Feutz. Das ist mein Tipp für die Abfahrt. Ich sage, Dominik Paris schafft es nicht aufs Podest, aber im Super-G, ich füge das vielleicht gleich an, sage ich, dass der Vincent Griechmeier gewinnt, denn er hat sich immer ja, sehr, sehr gut geschlagen in Lake Louise auch. Erster Platz für Vincent Griechmeier, zweiter Platz dann für Dominik Paris und dritter Platz Kjetil Jansrud.
Ja, ich habe auch Vincent Griechmeier auf Platz 1 im Super-G, weil er, ja, wie gesagt, der kann das eigentlich, hat sich ja auch immer gesteigert in den letzten Jahren. Kjetil Jansrud wird Zweiter. Und Kollege Meyer, zweimal Österreich auf dem Podest.
Wird der Mottl.
Mit der Mottl. Wird der eh taugen, oder?
Ja, das klingt ganz gut. Das würde ich sofort nehmen.
Aber, wir werden sehen. Aber du weißt ja, wie ich Herren tippe. Lukas.
Ja, ja, vielleicht ist es auch ein schlechtes Omen.
Schaut nicht gut aus.
Ja. Du hast aber recht. Wir werden sehen am kommenden Wochenende bei den Rennen
in Lake Louise. Muss man dazu sagen, ist ja eh jetzt alles Kaffeesatzleserei, weil wir haben noch überhaupt keine Richtwerte und da tippen wir einfach mal ins Blaue.
Wir nehmen auch noch vor der ersten Trainingsfahrt für die Abfahrt auf. Genau. Also vielleicht ist dann eben schon am Sonntag oder am Samstag schon wieder alles ganz anders, du sagst es. Das soll es gewesen sein, unsere Vorschau, und wir verabschieden uns noch in Kürze mit ein paar der wichtigsten News zum Skiweltcup. Zum Abschluss gibt es noch die wichtigsten News, die sich in der vergangenen Woche ergeben haben. Und zuallererst, und das freut mich natürlich aus österreichischer Sicht ganz besonders, denn Zürs in Vorarlberg in Westösterreich hat den Zuschlag bekommen. Wir haben schon in der Saisonvorschau besprochen, dass es von seitens der FIS die Idee gibt, die Pause zwischen Levi und Sölden zu verkürzen. Und das wird jetzt ab der kommenden Saison getan, nämlich in Zürs sollen Parallelrennen stattfinden für die Damen und Herren, und am Tag darauf soll es einen Teamwettbewerb geben. Die Zusage wurde von der FIS erteilt für ein Jahr. Das Rennen ist schon im provisorischen Weltcup-Kalender für die kommende Saison zu finden, und Zürs hat sich durchgesetzt gegen Levi, Oslo und Livigno in Italien. Also Österreich bekommt ein weiteres Rennen. Grundsätzlich, die Veranstalter rechnen mit 20.000 Zuschauer. Das ist eine ordentliche Zahl, wie ich finde. Und sie bereiten sich jetzt schon in den nächsten kommenden Wochen vor, indem sie eben Schneedepots auch schon anlegen, damit sie auch wirklich bereit sind für das nächste Jahr. Denn der Termin ist ja doch recht früh. Es wird eben am Wochenende vor Levi gefahren. Und dann haben wir wieder im nächsten Jahr 3 Wochen Pause zwischen Sölden und zwischen dem Parallelrennen in Zürs. Und das Interessante an diesem Weltcup-Wochenende wird ja sein, dass es zum ersten Mal also wirklich ein Skigebiet gibt oder einen Ausrichter gibt, der exklusiv nur Parallelrennen austrägt, abgesehen natürlich von diesen ganzen City-Events. Tobias, ist das jetzt auch ein bisschen ein Versuch von der FIS, diesen Parallel-Events noch eine zusätzliche Chance zu geben, sich zu beweisen? Was hältst du von dieser Idee?
Ich glaube schon, dass das dahinter steckt und dass man da natürlich auch einen Ort auswählt, wo extrem viele Zuschauer erwartet werden. Das hatten wir bei City-Events ja schon anders gesehen, dass da auch teilweise nichts los war. Und das pusht sicherlich dieses Format. Ja, aber prinzipiell, es ist halt ja wieder ein Rennen und wieder ein Technikerrennen. Und wir reden immer drüber, wie eng der Kalender ist. Wir reden drüber, wie techniklastig der Kalender ist. Ja, und was soll ich da jetzt sagen? Wow, das ist jetzt so toll und so klasse. Geht ja in die falsche Richtung. Wird, glaube ich, ein tolles Event, darum geht es mir gar nicht. Ja? Aber wenn wir das große Ganze betrachten, schwierig.
Mhm, ja, guter Punkt auf jeden Fall. Also Zürs bekommt ab der kommenden Saison diese Parallelrennen an diesem Termin eine Woche vor Levi. Eine weitere News, eine weitere traurige News aus ÖSV-Sicht. Christina Ager hat sich im Abfahrtstraining in Nordamerika das Kreuzband gerissen. Und das, obwohl sie erst im vergangenen März bei den österreichischen Meisterschaften auch einen Kreuzbandriss erlitten hatte. Also der zweite innerhalb von nur wenigen Monaten. Sie ist schon wieder in Österreich und wurde auch schon operiert. An dieser Stelle auch gute Besserung. Neben Christine Ager auch Ranghild Mowinkel haben wir schon erwähnt. Also die Kreuzbandrisse reißen leider nicht ab. Eine weitere News, es gibt jetzt eine eigene Marcel Hirscher Biografie. Tobias, der Name wird dich vom Hocker hauen. Sie heißt Marcel Hirscher, die Biografie.
Wow.
Für alle, die es interessiert, es sollen ein paar interessante Anekdoten drinnen stehen. Ich habe es noch nicht gelesen, werde das aber in den nächsten Wochen sicher einmal tun. Und jetzt ganz interessant, also neben Marcel Hirscher hat ja, glaube ich, auch Axel Swindal schon in seiner Heimat seine Biografie veröffentlicht. Und Lindsay Vonn kommt, ich glaube, sogar im nächsten März erst, aber die wird auch eine Biografie rausbekommen. Also die hauen da gleich unmittelbar nach ihrem Karriereende eine Biografie raus. Und die letzte News, mit der wir uns dann eigentlich verabschieden wollen, sind Ergebnisse aus den unteren Ligen. Da sind ein paar interessante Namen an den Start gegangen. Es gab zum Beispiel zwei FIS Super Gs, die in Kanada in Panorama stattgefunden haben, und dort haben sich der eine oder andere Speedläufer aus dem Schweizer Nationalteam hinverschlagen. Nils Hintermann hatte einen gewonnen vor Carlo Janka. Die haben sich die Zeit in Nordamerika vertrieben mit zwei Super-Gs in Kanada. Und auch, das wird dich freuen, Tobias, der Stefan Luitz, der ist auch ein Rennen gefahren, nämlich im Nor-Am Cup, im Nordamerika Cup ist er an den Start gegangen, hat einen Slalom bestritten und ist dort Zweiter geworden. Das Ganze fand in Copper Mountain statt, also man sieht, dass da auch, natürlich willst du ja auch diese Wettkampfbedingungen etwas trainieren, und das haben vereinzelte Läufer auch so getan.
Ja, dann gehe ich jetzt das erste Podest im Jahr gehe ich jetzt feiern, und dann lasse ich dir das Schlusswort.
So ist es. Viel Spaß beim Feiern. Danke. Und vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Ausgabe zu den Levi-Rennen und mit einer Vorschau auf Lake Louise und Killington. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Social Media auch folgt, unter anderem auf Facebook, Instagram oder Twitter sind wir über Après-Ski-Podcast zu finden. Des Weiteren würden wir uns natürlich freuen, wenn wir uns dann nächste Woche wieder bei der Analyse der Rennen wiederhören werden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.